und plötzlich muss es wie so ein quasi ein Flugzeug, das schon längst abgehoben ist, aber in der Luft noch zusammengeschraubt werden. Das heißt, die Kamala Harris-Kampagne kommt, aber fängt sofort eben auch bei 180 km/h an, in den Sprint einzusteigen.
Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm
speaking.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats.
You think you just fell out of a coconut tree?
Kein Vize war bisher so unbeliebt. Zwischen Juli und September hatte Harris dann laut NBC News ihre Werte um ganze 16% erhöht. Das ist der größte Beliebtheitszuwachs in den nationalen NBC-Umfragen seit 2 Jahrzehnten.
Ballotbox Breakdown. Wir liefern Analysen und Stimmen zur US-Wahl 2024. Direkt von den Menschen, die den Kampf ums Weiße Haus entscheiden.
Kamala is bread, coconut tree oder they're eating the dogs fluten die sozialen Medien seit Monaten. Wer durch TikTok, Instagram oder X scrollt, kommt kaum noch an ihnen vorbei. Memes, Fotokollagen, trendige Videos zu verschiedenen Auftritten und Reden der Präsidentschaftskandidierenden. Sie werden geteilt, geremixed, kommentiert und 100.000-fach geliked.
Wer auch nur eine Social-Media-App hat, für den war der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris quasi dauerpräsent. Kamala Harris, die zuvor unsichtbare Vizepräsidentin unter Biden, hat diesen Online-Hype für sich genutzt und in den letzten beiden Monaten eine unglaubliche Entwicklung zur großen Hoffnungsträgerin der Demokraten hingelegt. Und die Wahl so spannend wie selten gemacht.
Aber wie viel Substanz steckt hinter dem Social-Media-Hype um die Wahl wirklich? Welche Rolle spielen diese digitalen Strategien für die beiden Kandidaten? Und wie verändern sie vielleicht auch den bisherigen US-Wahlkampf?
Und ganz ehrlich, wie funktioniert überhaupt Wahlkampf in den USA so von Anfang bis Ende?
Wir versuchen euch in dieser Folge von Ballot Box Breakdown mal in den Wahlkampf mitzunehmen und die Bedeutung von diesem riesigen Social-Media-Hype zu ergründen. Mein Name ist Maxim Nägele.
Und ich bin Mona Welpert.
Aktuell sind wir schon mittendrin im US-Wahlkampf, in der heißen Phase. Denn in wenigen Wochen geht es für die WählerInnen in der USA an die Wahlurne. Bis die Kandidierenden und ihre Teams dahin kommen, dauert es aber noch.
Wir haben über den Wahlkampf mit Julius Vandela gesprochen. Er beobachtet gerade als Politikberater die Wahl und hat sich auch schon selbst im Wahlkampf engagiert. 2008 als Wahlkampfhelfer für Obama und bei dessen letzter Wahl 2012 nochmals im Bundesstaat Ohio. Wahlkampf, sagt er, startet bei den Parteien meist 2 bis 2,5 Jahre vorher.
Doch zuallererst müssen sich die Personen, die kandidieren wollen, dazu wirklich entscheiden. Das ist ein Prozess und auch ein Umbruch in ihrem Leben, den sie mit ihrer Familie besprechen müssen, um dann zuerst mit den engsten BeraterInnen zu überlegen, okay, wie organisieren wir das und woher kriegen wir das, fast Wichtigste in dieser Kampagne?
Geld ist am Anfang das A und O. Natürlich brauchst du irgendwie finanzielle Ressourcen und Kapazitäten, um so eine Veranstaltung zu planen, um erstmal nur bekannt zu geben, dass du kandidierst. Es müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden, die dann eben auch in den Early Primary States, also in Iowa, in New Hampshire, in South Carolina, in Nevada, dann eben auch eine Operation aufbauen können. Und da brauchst du natürlich auch massig Geld, damals noch für Fernsehwerbung, jetzt eben auch für digitales Marketing, um überhaupt die Bekanntheit erstmal groß zu machen. Ich erinnere mich damals an die Barack Obama-Zeit. Obama steht in Springfield bei minus 10 Grad auf der Bühne und gibt seine Kandidatur bekannt. Presse ist da, Fernsehkameras da, sind da, es wird alles übertragen und alles läuft großartig. Und ein paar Monate später geben wir die erste Umfrage in Auftrag. Wollen nicht sehen, wo wir jetzt in der Sonntagsfrage stehen, sondern einfach nur, haben Leute überhaupt den Namen Barack Obama schon mal gehört? Und ein paar Monate, nachdem er seine Kandidatur angekündigt hatte, stand er bei 2,8% Bekanntheit, also Name Recognition.
Gerade der Start einer Kampagne ist also ziemlich zäh.
Und dauert in der Regel echt lange. Der Kandidierende muss bekannt werden und Menschen müssen von ihm oder ihr überzeugt werden. Das alles braucht seine Zeit und, Geld. Dieses Jahr werden die beiden Parteien dafür so viel ausgeben wie noch niemals zuvor. Es ist der teuerste Wahlkampf in der US-Geschichte. Open Secrets prognostiziert, dass sich die Ausgaben am Ende auf bis zu 15 Milliarden Dollar belaufen werden. Open Secrets ist übrigens eine überparteiliche, unabhängige und gemeinnützige Organisation, die Daten zu Wahlkampffinanzierung und Lobbyarbeit in den USA verfolgt und veröffentlicht.
Neben Geld braucht es aber auch ein ziemlich großes Team. Also zuallererst einen Spendenchef, jemand, der anfängt, Leute abzutelefonieren, um den maximalen Spendenbetrag rauszubekommen. Dann eine Person zum Redenschreiben für die Presse und für die Gestaltung der Botschaft, die sich durch die Kampagne zieht. Jemand, der oder die die Strategie im Blick hat. Und dann, schlussendlich, braucht es natürlich noch eine Kampagnenmanagerin. Also die eine Person, die jetzt nicht operativ an jeder Schraube mitdreht, aber die sämtliche Fäden in der Hand hält.
Und das reicht ja nicht mal. In den wichtigsten Bundesstaaten müssen Büros eingerichtet werden. Hier braucht man wieder Leute, die Aufgaben übernehmen. Daran erinnert sich auch Vandela.
Wir hatten in Ohio irgendwann 50 unterschiedliche Büros im Hauptwahlkampf 2012 und dann nochmal eine Reihe von Satellitenbüros, von denen wir nochmal in die einzelnen Communities mit reingekommen sind. Darf's nicht vergessen, so eine Infrastruktur im Wahlkampf, und ich gehe jetzt zurück zu Obama 2012, das waren 5000 hauptamtliche Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die eine Armee von Freiwilligen von etwa 1 Million Leuten strukturiert, navigiert und auch gemanagt haben. Und das braucht natürlich eben auch einfach Ressourcen. Das heißt, wie gesagt, du hast die unterschiedlichen Teams. Die sind national organisiert, die sind aber nochmal auf Bundesstaatsebene organisiert. Es gibt ein Presseteam in jedem Bundesstaat. Es gibt ein Field Operation Team, also die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass Leute rausgehen, an Türen klopfen. Es gibt das sogenannte Advance Team. Das sind diejenigen, die vorfliegen, schon mal die Bühne aufbauen, die große amerikanische Flagge in jeden Winkel, wo eine Kamera auch hinschauen könnte, eben aufhängen und auch dafür sorgen, dass das Mikrofon an ist, wenn der Kandidat auf die Bühne geht. So gibt es die unterschiedlichen Teams, die eben dafür sorgen, dass die Botschaft bestmöglich inszeniert ist.
Wie einen 9-to-5-Job kann man sich das Ganze also eher nicht vorstellen.
Ich meine, in so einem amerikanischen Wahlkampf heißt es ja oft, es geht hier um alles. Und das ist natürlich auch die Stimmung. Und ich glaube, man hält es auch nicht aus, wenn man nicht der festen Überzeugung ist, dass der Kandidat, die Kandidatin, für die man arbeitet, die einzig richtige Option ist. Warum? Niemand wird reich im Wahlkampf. Ich habe damals für $1,500 im Monat gearbeitet. Ich habe damals eine Benzinkarte bekommen. Ich habe umsonst bei Unterstützerinnen und Unterstützern im Gästezimmer geschlafen. Das heißt, die meisten Leute, die dort mitarbeiten, die sind aus der Überzeugung dabei, weil sie glauben, hier kann man was zum Positiven verändern. Aber so, wenn du so einen Tagesablauf dir nimmst und die Teamstruktur dir anschaust, da ist schon so, es gibt natürlich das National Headquarters, das ist für Barack Obama damals in Chicago gewesen. Bei Donald Trump scheint es immer genau dort zu sein, wo Donald Trump ist, entweder in Mar-a-Lago oder es ist halt eben im Trump Tower in New York. Das Kampagnenteam von Trump ist deutlich kompakter als das, das wir meistens bei den Demokratinnen und Demokraten sehen. Ja, aber es gibt einmal das National Headquarters, wo der Kandidat am Anfang einmal reingeht und auch allen Hallo sagt und dann im Idealfall nie wieder hin zurückkommt, weil es immer besser ist, wenn der Kandidat nicht im Büro sitzt, sondern natürlich draußen ist und Wahlkampf macht und Leute trifft und Fernsehinterviews gibt und so weiter und so weiter.
Ein gewisser Teil dieses Teams, klar, der macht das natürlich hauptberuflich. Wahlen sind ihr Job. Sie springen von der einen zur nächsten. Oder arbeiten mal zwischendurch 1,5 Jahre in einem Senatsbüro, wechseln ins Weiße Haus oder eben auch zu einer Lobbyorganisation oder einem großen Konzern. Aber der US-Wahlkampf wird noch von mehr Menschen geschultert.
Viele von meinen Freunden, die bei Tech-Unternehmen arbeiten, die sind jetzt eben letzten sechs Wochen in Pennsylvania und klopfen dort einfach an Türen, weil sie sagen, es ist wichtig, dass Kamala Harris diese Wahl gewinnt.
Man baut besonders auf Freiwillige im ganzen Land. Sie sind das Rückgrat der Kampagne, übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben, die von der direkten Wähleransprache bis hin zur Organisation von Veranstaltungen reicht. Wenn es also um Methoden und Wege geht, wie Kampagnen WählerInnen versuchen, für sich zu gewinnen, sind Freiwillige das A und O.
Wie das Ganze geht? Naja, dafür gibt es verschiedene Ansätze. Unter anderem gibt es einmal die großen Wahlkampfveranstaltungen und Kundgebungen. Das ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil des Wahlkampfs.
Besonders für ältere Wählergruppen und in ländlichen Gebieten sind TV- und Radiowerbung nach wie vor wichtige Werkzeuge.
Dann gibt es da noch E-Mail-Marketing, also personalisierte E-Mails, wodurch UnterstützerInnen informiert werden, um Spenden gebeten oder zur Teilnahme an Wahlveranstaltungen ermutigt werden. Diese E-Mail-Listen werden oft gezielt nach bestimmten Kriterien wie Interessen oder politischer Zugehörigkeit erstellt. Bei der Ansprache wird dann versucht, die jeweiligen Gruppen möglichst passgenau anzusprechen bzw. zu erreichen. Das schaffen die Kampagnen mittlerweile sehr gut durch die Daten, die sie über WählerInnen haben.
Es geht aber auch persönlicher. Freiwillige und KampagnenmitarbeiterInnen gehen beispielsweise von Haus zu Haus, um direkt mit den WählerInnen zu sprechen, ihre Unterstützung zu gewinnen oder auch einfach sie zu informieren. Und dann gibt es da auch noch sogenannte SMS-Kampagnen. Also Menschen wie du und ich hier würden einfach SMS von Bekannten oder auch Wildfremden bekommen, die dann konkret fragen, ob sie mit $10 rechnen können oder ob ich zu Wahlkampfveranstaltungen um die Ecke kommen werde. Also wirklich sehr gezielt. Vieles sind aber auch automatisierte SMS-Kampagnen, wo es dann bei tausenden Menschen gleichzeitig pingt.
Und dann gibt es auch noch Freiwillige, die direkt bei dir zu Hause anrufen.
Stephanie Somarco gehört beispielsweise zu diesen Freiwilligen. Eigentlich ist sie Psychologin und über ihr Alter sagt sie nur, naja, dass sie zu Generation X gehöre. Wann immer sie Zeit hat, am Wochenende oder auch einfach so zwischendurch, sitzt sie bei sich zu Hause in New Jersey am Telefon und ruft für Harris Menschen an, um sie von den Demokraten zu überzeugen.
You just ask them about what they care about. You know, for this election, what are they looking, what's important to them? You know, why are they voting for who they're voting for? And start to just talk about the different things that they're interested in. And then I would go from there.
Wen sie anrufen soll, wird ihr von der Zentrale gesagt. Von ihnen bekommt sie eine lange Liste mit Kontaktdaten aus öffentlichen WählerInnenverzeichnissen. Auch eine kleine Schulung haben die TelefonwahlkämpferInnen bekommen. Und ein Skript mit möglichen Sätzen und Antworten, die man in einem Gespräch immer benutzen kann und wodurch sichergestellt werden soll, dass alle wichtigen Infos zur Wahl der Kandidierenden, ihrer Politik und Veranstaltungen erwähnt werden. Aber Somarco improvisiert bei ihren Anrufen lieber. Die Leute würden länger dranbleiben, wenn sie ein natürliches Gespräch anfängt, sagt sie. Vor 2024 hat sie das noch nie gemacht.
I was never involved in politics at all before this. So the motivation is mostly my kids are actually the motivation because I have a daughter and I care about her reproductive rights and right to privacy, right to medical care. And my son is part of the LGBTQ community. So, you know, the Republicans pretty much have introduced many bills against that community. So that's my motivation for getting the word out.
Als Trump verkündete, erneut für die Republikaner anzutreten, entschied sie sich dann, sich für den Wahlkampf zu engagieren und sich dafür bei den Demokraten für die Telefonbank anzumelden.
Because I know how dangerous he is for this country. I know what his last presidency looked like. I know all the bills that he's introduced, passed, influenced to be passed against, you know, the LGBTQ community, immigrants, women. It's been horrible. And the discrimination has increased in this country as a result. The racism, the homophobia, the xenophobia has all increased. And I fear of another Trump presidency because now a lot of the guardrails have failed that were in place that stopped him from stealing the election the first time. You know, we had our Vice President Pence at the time. If he didn't stop him, you know, and didn't certify the election like Trump asked him to, then who knows where we would be today? What's to stop him from doing that again when he's in office again? And this time he has loyalists in place in all around the country that will help him. So it's very scary.
Insgesamt hat sie für Harris schon bei fast 100 Personen angerufen. Jede und jeden, den sie anruft, ordnet sie dann in einer Liste, einer Kategorie zu. Aufgelegt, falsche Nummer oder auch aggressive Personen. Die Telefonate sind nicht immer einfach.
I start out in a good mood. Sometimes I end up getting aggravated, but I try not to to get too aggravated. I can reach who I can reach. That's all I can do. Sometimes there is aggression. I'm not gonna lie. Sometimes it gets a little dicey. But I'm not gonna fight with them. Let's put it that way. You know, I'll try and calmly correct them if they're saying something that's inaccurate or they heard misinformation, because that's what I'm hearing the most is the misinformation.
Egal ob bei einer Telefonkampagne,
ganz persönlich von Haustür zu Haustür,
oder auch das ganze Negative Campaigning, die Schmutzkampagnen, Kommunikationsstrategien und auch Social Media Kampagnen. Man will immer die Bekanntheit eines Kandidaten steigern und ihn oder sie von den Gegnern abheben, die politischen Botschaften und Versprechen verbreiten und nachhaltig vermitteln, um schlussendlich WählerInnen zu zeigen, hey, ich vertrete deine Interessen am besten.
Und klar, es geht auch grundsätzlich darum, die Wahlbeteiligung zu steigern, also WählerInnen zu motivieren, sich zu registrieren und tatsächlich an der Wahl teilzunehmen. Nur wer registriert ist, darf am Ende in den USA wählen.
Aber auch darum, Geld zu sammeln, um all die Aktionen zu finanzieren.
Kurz und knapp, das ultimative Ziel aller Wahlkampfmethoden ist es, die Stimmmehrheit zu sichern, sei es auf nationaler oder lokaler Ebene. Alle Aktionen, von der Wähleransprache über das Fundraising bis hin zur Mobilisierung, sind auf diesen Endzweck ausgerichtet.
Bei diesem Wahlkampf scheint auch eine völlig andere, neue Plattform entscheidend zu sein, TikTok. Und ja, die ist tatsächlich für die Kandidierenden ziemliches Neuland.
Biden ist nämlich erst im Februar diesen Jahres auf den Zug aufgesprungen mit Biden HQ. Und im Juni dann noch Trump mit Real Donald Trump, also 4 Monate später.
Zu dem Zeitpunkt, im Juni, hat der Account von Biden rund 350.000 FollowerInnen gewonnen. Donald Trumps neuer Account geht direkt durch die Decke. Innerhalb von 2 Tagen generiert Trump mit einem einzigen Video über 4 Millionen FollowerInnen und knapp 70 Millionen Views.
Er hat Social Media einfach durchgespielt. Er punktete auf der Plattform mit starken Emotionen, Unterhaltung, Provokation und ja, viele seiner loyalen und aktiven Fans sind schon lange auf der Plattform und haben ihn hier willkommen geheißen.
So oder so, beide Teams versprechen sich durch ihre Präsenz auf TikTok nochmal mehr die jungen WählerInnen zu erreichen und an ihre Partei zu binden.
Die Zielgruppe ist auf jeden Fall da. Fast jede zweite 18- bis 29-jährige Person in den USA hat die App auf ihrem Handy. Und zwar, um sich regelmäßig über politische Entwicklungen zu informieren. Und die Tendenz steigt. Das ergab eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center vom März 2024. Für die Generation Z, also die Jahrgänge 1995 bis 2010, gilt TikTok sogar laut Google-Studie als Hauptnachrichtenquelle.
Inwiefern sich Social Media oder TikTok im Speziellen dafür wirklich anbieten oder warum dieses Werkzeug im Wahlkampf eventuell doch eher einen anderen Sinn hat, als wir im ersten Moment vermuten, dazu gleich noch mehr. Aber zuerst noch ein Blick darauf, wie sich der TikTok-Auftritt um die Demokraten weiterentwickelt hat. Denn da gab es einen ziemlich krassen Bruch. Ihr habt das sicherlich mitbekommen.
Es wäre unwahrscheinlich, wenn nicht. Aber nochmal ein kurzer Abriss. Biden hat sich aus dem Rennen zurückgezogen. Zum einen gab es im vergangenen Jahr einige Patzer von ihm, womit er Aufsehen erregte und immer mehr die Diskussion im Raum stand, ist der 81-Jährige noch fit genug für eine weitere Amtszeit? Nach der Debatte mit Trump wurde der Druck in der Partei schließlich zu groß. Er trat von seiner Kandidatur zurück.
Und er schlug Harris als neue Kandidatin vor, bei den Demokratinnen und auch im ganzen Land. Konnte man mit diesem Wechsel eine ziemliche Euphorie feststellen. Es war auch notwendig, dass man sich schnell geschlossen hinter Harris stellt. Einen gewissen Push-Effekt hat mit dem Wechsel aber auch auf der TikTok-Seite von Biden stattgefunden, die schnell zu Kamala HQ umbenannt wurde. Schon innerhalb der ersten 5 Tage, nachdem Harris ihre Präsidentschaftskampagne gestartet hat, konnte der Account seine FollowerInnen vervielfachen auf 2 Millionen. Mittlerweile hat er 4,6 Millionen. Und am 25. Juli hat dann auch Harris selbst einen TikTok-Kanal gestartet.
Madam Vice President, are you on TikTok?
Well, I've heard that recently I've been on the For You page, so I thought I'd get on here myself.
Geschickt gemacht.
Und man sieht auch ihre Umfragewerte steigen. Harris lag in der nationalen Beliebtheit bis August noch bei rund 34%. Ein Rekordtief. Kein Vize war bisher so unbeliebt. Aber auch ihre Aufgabe war schwierig. Sie sollte sich um die unkontrollierte Zuwanderung an der Grenze von Mexiko zu den USA kümmern. Viele fanden ihre Politik zu wenig effektiv. Dem ihre Kandidatur feststand, änderte sich das. Zwischen Juli und September hatte Harris laut NBC News ihre Werte um ganze 16% erhöht. Das ist der größte Beliebtheitszuwachs in den nationalen NBC-Umfragen seit 2 Jahrzehnten.
Das hat sich sicherlich beides etwas bedingt. Mit dem Wechsel gab es eine Euphorie, einen Hype um Harris, der sich wiederum auch auf den sozialen Netzwerken niedergeschlagen hat. Gleichzeitig hat ihr Wahlkampf dort auch ihre Beliebtheit, Bekanntheit und ihre Kampagne gepusht. Aber es wäre falsch, da direkt einen Zusammenhang zu ziehen oder alleine den einen Faktor für das andere verantwortlich zu machen.
Es brauchte aber auch einen ziemlichen Senkrechtstart. Fandela hat das gut auf den Punkt gebracht.
Und plötzlich muss es wie so ein quasi ein Flugzeug, das schon längst abgehoben ist, aber in der Luft noch zusammengeschraubt werden. Das heißt, die Kamala Harris-Kampagne kommt und übernimmt große Teile vom Joe Biden-Team, holt sich ein paar Beraterinnen und Berater noch mit dazu, aber fängt sofort eben auch bei 180 km/h an, in den Sprint einzusteigen.
Dass es diesen Effekt um Harris so stark gab, hatte auch viel damit zu tun.
My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you.
Ja, diesen erstmal verwirrenden Satz hat Harris in einer Rede im letzten Jahr gesagt. Da erzählt sie nämlich eine Anekdote aus ihrer Kindheit, dass ihre Mutter das immer sagte. Harris wollte damit ausdrücken, dass nichts im luftleeren Raum passiert und der Kontext entscheidend ist. Nach anfänglicher Verwirrung, was sie wohl damit meint, wird dieser Satz online gefeiert. Er ist der Anfang ihrer digitalen Hypewelle.
In den sozialen Netzwerken sind die Emojis Kokosnusspalme und die US-Flagge so zum viralen Erkennungszeichen der UnterstützerInnen von Harris geworden. Ein Insider quasi. Dadurch entstand auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl.
Nochmal einen ziemlichen Aufschwung bekommt Harris dann mit Charlie XCX. Die britische Sängerin schreibt auf X, Kamala is Brad, angelehnt an ihr neues Album Brad, also Göre. Und auf TikTok erklärt CharlieXCX Brad, das sei ein Mädchen, das ein bisschen chaotisch ist, gerne Party macht und vielleicht manchmal ein paar dumme Sachen sagt und, und. Damit hat sie den sogenannten Brad-Summer eingeläutet. Und Harris hat sie mit ihrem Post direkt zur Göre schlechthin gekrönt.
Immer mehr Menschen machen mit den Auftritten und Sounds von Harris Videos.
Und auch das Social Media Team von Harris HQ springt darauf auf. Angelehnt an das Albumcover von CharlieXCX ist plötzlich alles neongrün auf ihren Social Media Plattformen.
Über Wochen hinweg entstehen dann immer neue Memes, Videos, Beiträge, die von Millionen von UserInnen selbst gemacht, gepostet und gemixt werden. Etliche Menschen kommentieren und liken, Harris trendet und geht immer wieder viral.
Während die Anfänge dieses Hypes vor allem von privaten Accounts verursacht wurde, stieg auch die Harris-Kampagne schnell auf den Zug auf. Schon mit dem neongrünen Design, aber auch auf TikTok, Twitter und Instagram veröffentlicht Camella HQ eigene Edits und virale Memes.
America!
We're not going back ist beispielsweise eine zentrale Botschaft von Kamala Harris, die immer wieder bei ihren Reden und Wahlkampfauftritten vorkommt. Es geht darum, die Fortschritte der letzten Jahre zu verteidigen und Rückschritte, insbesondere durch eine mögliche Rückkehr von Donald Trump oder ähnlichen konservativen Bewegungen, zu verhindern. Das TikTok ist eine Slideshow mit starken Bildern von Harris und eher nicht so schmeichelhaften von Trump. So soll der Kontrast zwischen Fortschritt und Rückschritt gezeigt werden. Auf TikTok ging sie damit wieder viral.
Ein Sound, den sicherlich viele kennen. Der Song Feminine Nonanon von Chaperone ist immerhin ein ziemlich beliebter Song auf TikTok und eine angesagte Künstlerin unter den Hörern der Generation Z. Bei dem TikTok gibt es wieder so eine Gegenüberstellung von Harris und Trump.
Schon als Biden noch der Präsidentschaftskandidat für das Rennen war, haben die Demokraten auf Social Media viele Memes repostet und sich an den Gen Z-Plattformen versucht. Sie waren aber bei weitem nicht so erfolgreich wie Harris jetzt.
Hinter diesen ganzen digitalen Kampagnen und damit auch hinter den Social Media Accounts um Harris stecken etwa 175 MitarbeiterInnen.
Dazu gehören Mobilisierungsteams, die mit kleinen Content-Creatern oder großen Influencern kommunizieren, die dabei helfen sollen, ihre politischen Nachrichten zu verbreiten. Dann gibt es ein Rapid-Response-Team, das sich um die direkte und vor allem schnelle Kommunikation auf den sozialen Medien kümmert.
Auch das fünfköpfige TikTok-Team, das etwa 25 oder jünger ist, ist noch dasselbe wie beim vorherigen Kandidaten Biden. Geleitet wird das kleine Team vom 24-jährigen Parker Butler. CNN erzählt er, dass jeder Social-Media-Account der Kampagne eine eigene Persönlichkeit habe. Auf der Plattform X ziele man auf Political Junkies, Instagram sei very millennial, Facebook hingegen für older folks und TikTok eben für ein junges Publikum, bei dem man mit Gen Z-Slang punkten könnte. Und es scheint zu klappen. Nicht nur, dass die Accounts alle ziemlich gewachsen sind, ihre Videos haben mittlerweile meistens über 1 Million Views und ein paar sogar 10 Millionen. Sie erreichen mit dieser neuen Strategie also wesentlich mehr Reichweite und damit Menschen auf TikTok als Biden.
Seit dem Start der digitalen Harris-Kampagne haben sich aber die Themen nun etwas von den Memes hin zu ernsteren Politikthemen gewandelt. Vor allem auf den persönlichen TikTok-Accounts von Harris und Walz werden konkrete politische Inhalte gepostet.
Übrigens, die Harris-Walz-Kampagne hat bis November ein Budget von ca. 200 Millionen Dollar für ihre digitale Werbung, worunter auch Social Media fällt. Für die traditionelle TV-Werbung sieht es nur 170 Millionen Dollar vor.
Aber schauen wir mal auf die andere Seite. Vergleicht man das mit den Mitteln, die Trump in den digitalen Wahlkampf steckt? Naja, insgesamt gibt er schon wesentlich weniger Geld für Digitales aus, für Facebook oder Google nur halb so viel. Nur auf X, der Plattform des Trump-Unterstützers Elon Musk, investiert Trump mehr Geld als die Demokraten. Aber klar, auch auf republikanischer Seite sind soziale Medien fester Bestandteil der Wahlkampfkampagne geworden.
Im Juni beispielsweise ging folgendes TikTok viral.
Yo.
Links auf dem Bildschirm steht Logan Paul, ein Ende 20-jähriger amerikanischer YouTuber und Unternehmer, der vor allem für Boxkämpfe und kontroverse Videos und Aktionen bekannt ist. Ihm rechts gegenüber steht Donald Trump. Beide sind im Profil zu sehen, Gesicht an Gesicht, Nase an Nase, blicken sich böse in die Augen und schnaufen tief, wie Rivalen vor einem Boxkampf. Plötzlich fängt Trump an zu lachen und schlägt Paul locker auf die Schulter. Er wirkt so sehr freundlich, nahbar und humorvoll. Das Video trägt den Titel Logan Paul Faces Off with Donald Trump.
Es ist ein Werbevideo von vielen für ein Interview, das die beiden in Pauls Podcast geführt haben. Das ist Teil der langfristigen Social-Media-Strategie von Trump und seinem Vizekandidaten Vance. Die umfasst zahllose Auftritte in Podcasts, in denen die beiden in langen, lockeren Gesprächen mit verschiedenen Podcastern diskutieren. Teile dieser Gespräche werden dann als TikToks veröffentlicht. Oft sind sie eher informell und beleuchten nicht nur politische Themen, sondern auch persönliche Geschichten, die für die ZuhörerInnen nachvollziehbar sind. Ein Beispiel ist ein Gespräch mit Podcaster Theo Vaughn, in dem Trump über seinen verstorbenen Bruder und dessen Alkoholprobleme spricht.
An incredible personality.
What was his name, Donald?
His name was Fred Trump. And he had a problem with alcohol. He got addicted to it because it's, and you know, they say alcohol is tougher than drugs to get off of. I don't know if you've ever heard that.
Yeah, I'm in recovery, actually. I've been in recovery, so like most of the last 10 years.
From alcohol?
From drugs and alcohol.
Drugs. So which is worse?
For me, drugs is the problem, but if I have a drink, then it's tougher for me to prevent myself from getting
it. It sets off a chain.
Yeah.
But which is harder to quit? I've heard alcohol is harder to quit than drugs, if that makes sense. I don't know.
Oh, yeah. I mean, I can only imagine because it's probably more readily available.
More readily, well, and it's social and you're sitting yeah. and everyone's drinking and all.
Solche persönlichen Einblicke sollen eine Verbindung zu den HörerInnen schaffen, von denen viele vielleicht ähnliche Herausforderungen erlebt haben. Hauptzielgruppe sind hier junge Männer, die statistisch gesehen eine eher niedrige Wahlbeteiligung haben und auf diesem unkonventionellen Weg abgeholt werden sollen.
Die Ergebnisse scheinen vielversprechend zu sein. Trumps Interview mit Logan Paul hat auf YouTube bereits 6,5 Millionen Aufrufe erreicht. Selbst wenn nur ein kleiner Teil dieser ZuschauerInnen zur Wahl geht, könnte das Trump enorm helfen. Und dabei sind TikTok und YouTube ja noch nicht einmal Trumps bevorzugte Social-Media-Plattform.
Lange Zeit war das Twitter, heute X. Er hat die Plattform während und vor seiner politischen Karriere intensiv genutzt, um direkt mit seinen AnhängerInnen zu kommunizieren und Themen zu setzen. Laut Statista hat der Ex-Präsident im Wahljahr 2020 durchschnittlich 34 Mal pro Tag getweetet. Oft ging es um Vorwürfe über angeblich gefälschte Briefwahlen, um Kritik an der Migrationspolitik des Landes oder darum, die New York Times würde Fake News verbreiten. Und das fast ohne Einschränkungen. Nur manchmal wurden seine Tweets mit einem Warnhinweis für irreführende oder falsche Inhalte versehen. Bis zu diesem einen schicksalhaften Tweet 18 Tage vor dem 6. Januar.
Statistically impossible to have lost the 2020 election. Big protest in DC on January 6th. Be there, we'll be wild.
Diese gepostete Aussage halten viele neben der Rede, die Trump vor Ort hielt, für den Auslöser, der zum Sturm auf das Kapitol ab 2021 geführt hat. Die mögliche Anstiftung zur Gewalt, wie später auch das Gericht urteilt, hat auch dafür gesorgt, dass Twitter seinen Account 2 Tage später gesperrt hat.
Daraufhin hat Trump Truth Social gegründet, quasi sein eigenes Twitter, um die Kontrolle über seine Botschaften und Inhalte zurückzugewinnen. Einige kritisieren solche privaten Plattformen. Denn Trump kann darauf seine Information verbreiten, ohne auf irgendeine Art unabhängiger Überprüfung Rücksicht nehmen zu müssen. Truth Social hat seit seiner Gründung allerdings millionenschwere Verluste eingefahren. Und Trump hat hier nie die Reichweite erreicht, die er auf Twitter einst besaß.
Der Hype um den Republikaner, der die US-amerikanische Medienlandschaft seit seiner ersten Präsidentschaftskampagne mit seiner polarisierenden Rhetorik und seinem Auftreten dominiert hat, scheint sich also bei der jetzigen Kampagne zumindest etwas gelegt zu haben.
Doch besonders im vergangenen Jahr startete eine neue Strategie. Nicht nur Trump selbst ist auf Social Media für seine Zwecke aktiv. Er holt auch gezielt InfluencerInnen in sein Team, um so unter anderem Gesicht Wahlkampf zu machen. Und, manche würden sagen, Propaganda zu verbreiten. Ein Beispiel dafür ist Laura Loomer, eine rechte Aktivistin und Influencerin.
I think Trump bringing Laura Loomer into his inner orbit is something that should be expected. This isn't the first crazy thing he's done.
Just the other day, she posted that if Kamala Harris wins the election, the White House will smell like curry.
What would you say to your Republican colleagues or your allies who are concerned about your close relationship with Laura Loomer?
Laura is a supporter. I don't control Laura. Laura has to say what she wants. She's a free spirit. I can't tell Laura what to do.
Trump nimmt Loomer mit auf Veranstaltungen. Sie fliegt in seinem Kampagnenflugzeug und das stößt sogar Fellow Republicans sauer auf. Denn sie vertritt viel extremere Ansichten als die meisten Mitglieder der Partei. Sie vertritt stark antimuslimische Positionen, lehnt Einwanderung ab, unterstützt Verschwörungstheorien rund um Wahlbetrug und Zensur und ist eine laute Kritikerin der politischen Linken sowie der Mainstream-Medien. Und so ist sie mittlerweile auf fast jeder erdenklichen Plattform gesperrt. Aber Luma muss nicht mal selbst posten, um viral zu gehen. Populär sind vor allem TikToks und Reels, in denen über sie und ihre Beziehungen zu Trump geredet wird. Hier gilt wohl die Prämisse, auch schlechte Publicity ist Publicity und verhilft zu einer großen Reichweite.
Wie kam es nun aber dazu, dass Social Media und ihre AkteurInnen so eine große Rolle in der US-Politik spielen? Schauen wir mal zurück. 2020 erlebten wir durch die Corona-Pandemie den ersten virtuellen Wahlkampf.
Biden setzte damals beispielsweise verstärkt auf Online-Veranstaltungen und Kampagnen. Statt großer physischer Kundgebungen gab es Livestreams, Webinare und virtuelle Townhalls, die es ihm ermöglichten, direkt mit WählerInnen in Kontakt zu treten, ohne physisch anwesend zu sein. Auch Social Media war damals schon Bestandteil des Wahlkampfs. Die Kampagne investierte stark in digitale Werbung auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter.
Vor allem ja, um so junge WählerInnen zu erreichen.
2016 gab es mit Donald Trump dann den ersten Twitter-Wahlkampf. Statt auf traditionelle Medienkanäle setzte er vorrangig auf Twitter als Kommunikationsmittel. Laut ihm könne er nur hier unzensiert seine Ansichten teilen.
Da gab es all die Tweets wie:
Druggies, drug dealers, rapists and killers are coming across the southern border. When will the US get smart genau, and stop this travesty? The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing crooked Hillary. But also at many polling places. Sad.
Seine sehr aggressive, provokante Art kam bei den AnhängerInnen einfach gut an. Wahlanalysten sind sich teilweise noch nicht sicher, aber viele denken, dass gerade dieses Auftreten auf den sozialen Medien sehr stark Mitgrund für seinen Sieg war.
2008 und 2012, um unseren Rückblick abzuschließen, gab es dann den ersten wirklich erfolgreichen digitalen Wahlkampf mit Obama. Beide Wahlkämpfe von ihm gelten auch als Meilensteine in der politischen Nutzung digitaler Technologien. Egal ob Internet, soziale Medien oder auch Big Data, also die Nutzung großer Datenmengen, die beispielsweise auf sozialen Netzwerken sind und dann für die Kampagnen analysiert und verwertet werden.
Daten waren tatsächlich ein zentraler Teil dieser Kampagne, der zuerst 2008, aber dann 2012 noch einmal stark ausgebaut wurde. Die Kampagne nutzte Daten, um ihr Publikum gezielt anzusprechen. Durch die Analyse von WählerInnen-Daten konnten sie besser verstehen, welche Gruppen überhaupt besonders ansprechbar waren und gezielt Botschaften an verschiedene Wählerschichten senden. 2012 wurde das, wie gesagt, nochmal stark ausgebaut. Durch die Analyse von Social-Media-Daten, WählerInnenverhalten und Konsummustern konnten sie sehr präzise Entscheidungen treffen, wen sie wie ansprechen mussten.
Ein anderer Teil der Kampagne war die eigene Plattform namens MyBO, das für My Barack Obama steht. Freiwillige konnten sich hierüber vernetzen und organisieren. UnterstützerInnen konnten sich registrieren, Spenden sammeln und vor allem ihre eigenen Netzwerke nutzen, um Obamas Botschaft zu verbreiten.
Und gerade das Spendensammeln klappte hier besonders gut. Das war der größte Erfolg der digitalen Strategie. Übers Internet konnte man viele kleine Spenden sammeln. Millionen von UnterstützerInnen gaben oft 10 bis 50 Dollar, was es der Kampagne ermöglichte, eine gewaltige Finanzkraft zu entwickeln. Und das war ein entscheidender Vorteil gegenüber dem traditionellen Spendenmodell, das auf große Einzelspender setzte.
Außerdem nutzte er 2008 Plattformen wie Facebook, MySpace und YouTube ziemlich intensiv. Und damit war er der erste Kandidat, der Social Media so als zentrale Kommunikationsplattform in einem Wahlkampf einsetzte. Die Kampagne erstellte eigene Profile und Seiten, um eine direkte Verbindung zu den WählerInnen herzustellen und Botschaften zu verbreiten. Vor allem junge WählerInnen wurden über diese Kanäle erfolgreich angesprochen.
Über YouTube verbreitete er auch schon 2008 seine Reden und Kampagnenvideos. Es wurden Millionen Menschen erreicht, ohne dass die Kampagne dafür große Summen in TV-Werbung investieren musste. Einige der Videos wurden viral und verbreiteten sich organisch, was das Vertrauen in die Kampagne stärkte.
Und hey, auch Obama hatte damals 2008 schon seinen ersten viralen Hit, also für damalige Verhältnisse viral. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Hier singt der Black Eyed Peas-Sänger will.i.am, aber auch viele andere Stars wie John Legend, Nicole Scherzinger oder auch Scarlett Johansson. Der Text besteht nur aus Teilen der Rede von Obama bei der Präsidentschaftsvorwahl in New Hampshire. We are the ones we've been waiting for oder We are the change that we seek.
Die Celebrities wiederholten Obamas Worte im Call-and-Response-Stil, währenddessen seine Stimme im Hintergrund weiter zu hören ist. Das Video ist ganz in Schwarz-Weiß und zeigt neben den Mitwirkenden auch immer wieder Obama bei seiner Rede. Obamas Wahlkampfteam war an der Produktion übrigens tatsächlich nicht beteiligt. Bis heute hat das Video 7,8 Millionen Aufrufe.
Sozusagen die Blaupause für Kamala featuring Brad, Charlie XCX. Nur mit wesentlich viel mehr Aufwand, besserem Equipment und. Heute kann jede und jeder schnell ein Video machen, das mehrere tausend oder sogar Millionen ViewerInnen hat. Dafür brauchen die meisten weder irgendwie eine entsprechende Ausbildung noch eine Ausstattung. So tickt eben Social Media heute.
Und dieses Jahr sieht man es nochmal mehr, denn das Medium schlechthin ist heuer TikTok. Viele sprechen deshalb auch von der TikTok-Wahl.
Professor Dr. Andreas Jungherr von der Universität Bamberg ist Experte für politische Digitalisierung.
Er findet, dass Social Media bei diesem Wahlkampf durchaus anders benutzt wird als bei den vorherigen Rennen.
Das, was wir auf Social Media sehen, ein Kampf um Aufmerksamkeit ist. Es ist auch ein Kampf um Medienberichterstattung und es ist ein Kampf um Sichtbarkeit. Und da kann man schon sagen, dass die aktuellen Formen vom Social-Media-Wahlkampf sich auch unterscheiden von denen von vor 4 oder 8 Jahren. Einfach weil die Social-Media-Nutzung sich verändert hat und weil auch eben die wir vielleicht von einem eher textbasierten, zunehmend auf einem Bild oder jetzt halt auch eben Videoclip-basierten Kommunikations- oder Medienformen übergelaufen sind. Und das heißt also, ich muss mich als Kandidat hier auch anpassen.
Genau das hat Harris mit ihrem Hype geschafft. Sie hat sich angepasst an die neue Art der Kommunikation mit Bildern und Clips. Dass Trump derzeit nicht so eine Trendwelle abbekommt, kann sich Jungherr auch erklären.
Ich glaube, dass wenn man sich die Republikanische Partei und Donald Trump anschaut, dass wir es hier noch mit demselben Playbook zu tun haben, mit dem er 2016 eben sehr erfolgreich gearbeitet hat, um die Medienagenda zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob es aktuell so funktioniert, weil die Kommentare, die er dort bringt, inzwischen auch eher auch von den Medien häufig gar nicht als ernstzunehmende Beiträge wahrgenommen werden, was 2016 noch der Fall war, sondern es wird ja häufig auch eben pathologisiert, was er dort sagt. Also weiß er tatsächlich, was er sagt? Ist das hier eine Lüge, die stattfindet und sowas?
Er schafft es also derzeit nicht mehr, so wie Harris, die mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Zu unterschätzen ist er trotzdem nicht. Schließlich hat er beispielsweise auf TikTok über 11 Millionen Follower, doppelt so viele wie der persönliche Account von Kamala Harris.
Jungherr sieht die aktuellen Social-Media-Kampagnen nicht als direktes Targeting der Wählerschaft. Immerhin sind die jungen UserInnen, die TikTok hauptsächlich benutzen, nur ein Bruchteil der gesamten US-Bevölkerung.
Also das, was auf Social Media stattfindet, ist nicht notwendigerweise das direkte Ringen um Wählerinnen und Wähler, sondern es ist auch und ein sehr, sehr wichtiges Schaulaufen gegenüber den professionellen Beobachterinnen und Beobachtern. Gleichzeitig ist es so, dass wenn sie sich halt eben anschauen, was auf TikTok passiert oder was auf Instagram passiert oder was die Parteien dort anbieten, dass das halt eben auch stark von den Medien aufgegriffen wird. Also das heißt also, dass hier eben diese Clips, die sie sehen, werden in Artikeln eingebunden, werden im Fernsehen ausgestrahlt. Und das ist natürlich für sie als Kampagne natürlich halt eben Earned Media. Also sie bezahlen nicht dafür, aber weil sie halt einen interessanten Content geschafft haben oder weil sie eine interessante Geschichte erzählen, wird es halt aufgegriffen und die Medien verbreiten es.
Also laut Jungherr werden Social-Media-Kampagnen erst durch die klassische Berichterstattung richtig groß. Es sollen also primär gar nicht die UserInnen angesprochen werden, sondern die Medien, die den Content dann gratis reposten. Dass sich der digitale Hype um Harris in echten Erfolg umgewandelt hat, also der Grund für ihre neue Beliebtheit ist, lässt sich also doch nicht so einfach sagen, meint zumindest Andreas Jungherr.
Also ich glaube, man muss da, wenn man über den Erfolg von Kampagnen redet, immer differenzieren. Also was meinen wir jetzt mit Erfolg? Also wenn wir jetzt sagen, der Wahlerfolg und in den USA bedeutet, dass ich gewinne über Swing States, also in einem sehr, sehr gezielten Ressourceneinsatz, gewinne ich entscheidende Wahlkreise. Was wir jetzt auf Social Media sehen, trägt dazu nur indirekt bei. Und ich glaube, das ist auch ein gewisses Risiko, was wir haben, wenn wir immer nur auf Social Media schauen oder wenn eine Kampagne zu stark auf Social Media schaut, kann es halt sein, dass es da so aussieht, als hätte ich hier total überwiegendes Momentum. Aber wenn sich das dann halt eben auf meinen Swing State Wahlkreis nicht überträgt, dann kauft mir das halt exakt gar nichts. Und insofern ist es da dann halt auch wichtig, das immer vor Augen zu halten. Also der Erfolg der Kampagne hängt immer davon ab, wie mobilisiere ich in den Swing States, wie mobilisiere ich dann auch zum Wahltag hin. Also insofern ist es sehr wichtig zu differenzieren, wenn wir sagen, was ist der Erfolg von der Kampagne Und was sehe ich gerade auf Social Media?
Letztlich geht es bei den Wahlkampagnen um genau eines, nämlich die Stimmen. Obwohl Social Media Politik gerade alles zu dominieren scheint, versprechen sich die Kampagnen noch immer viel Erfolg über die traditionellen Offline-Wahlkampfmethoden, für die sie übrigens auch bei dieser Wahl einen Großteil ihrer Geldsummen fließen lassen.
Viel digitaler Lärm um nichts also?
Naja, nicht ganz. Jungherr sagt nämlich, dass Social Media schon einen Einfluss auf die öffentliche Meinung und damit auf den Erfolg einer Kampagne haben kann, nämlich durch die Medienberichterstattung, also sozusagen durch die Pressmedia über Social Media.
Dann kann man, glaube ich, tatsächlich auch sagen, dass der Erfolg oder den Beitrag, den meine Social Media Aktivität für meinen Wahlkampf hat, tatsächlich eben überwiegend auch über Medien vermittelt wird. Also dass es halt hier eben wichtig für mich ist, auf Social Media stark zu sein, um eine schöne Geschichte zu erzählen, um dann in die Medien zu kommen. Und dann haben sie da halt dann auch einen selbstverstärkenden so einen Zirkel, der dadurch einsetzt.
Social Media Wahlkampf kann also vor allem durch eine weitere Medienberichterstattung auch in der breiten, weniger technikaffinen Öffentlichkeit ankommen und eine Wirkung entfalten. Zum Beispiel mit der ganzen Brad Harris Story, worüber ja sogar in den deutschen Medien viel berichtet wurde.
Doch auch wenn der Wahlkampf auf TikTok gerade das ist, worüber alle sprechen, Instagram, TikTok und Co. sind nicht der sichere Weg ins Weiße Haus. Der direkte Kontakt zu den WählerInnen ist nach wie vor sehr wichtig, sagt Politikberater Julius van der Laar. Aber
das Ground Game hat sich angepasst. Also ich glaube schon, dass es nach wie vor einen großen Unterschied macht, ob jemand an deine Haustür klopft und sagt, Maximiliane, ich bin dein Nachbar. Ne? Unsere Kinder gehen in dieselbe Schule. Lass mich nochmal mit dir 2 Tage vor der Wahl darüber sprechen, was wirklich wichtig ist in diesem Wahlkampf und warum du eben meinen Kandidaten Donald Trump oder Kandidatin Kamala Harris unterstützen solltest. Aber das geht ja noch weiter. Die Technologie schreitet auch dort voran. Das heißt, erstens, die Datenmodelle werden immer klüger, um rauszufinden, was ist denn Maximiliane auch wirklich wichtig? Ist es die Schulbildung? Ist es möglicherweise auch, Krieg im Nahen Osten? Ist es die Frage nach der Inflation? Sind es die Lebensmittelpreise? Was ist dir wirklich wichtig? Und wie kann ich die Botschaft so schon zuspitzen? Vor allem, wer ist die richtige Person, die dich nochmal ansprechen soll? Vielleicht bin ich nicht ich es, sondern der nächste Nachbar, der nochmal neben uns wohnt. Und dementsprechend werde ich nicht hingeschickt, weil die Kampagne weiß, du und ich, wir können nicht so gut miteinander. Ne? Insofern, die Auswertung ist nochmal deutlich besser. Das, was wir an der Haustür erlebt haben, das kann man natürlich auch wunderbar aufs Smartphone übertragen. Stell dir nur vor, wir gehen einmal sämtliche deiner Kontakte durch. Die Kampagne analysiert die Kontakte, die du in deinem iPhone hast. Wahrscheinlich hast du irgendwie 5000 Kontakte in deinem iPhone. Dann wird eben geschaut, wer von den Leuten, die du in deinem Telefon hast, leben denn in Pennsylvania, in Georgia, in Wisconsin, in Michigan. Da werden die wichtigsten Targets nochmal rausgesucht. Also die Leute, die vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Kamala Harris wählen, aber nicht zur Wahl gehen. Und jetzt werden für dich nochmal 25 SMS vorbereitet, die schon mal vorgeschrieben werden. Dann heißt es, bitte füg doch dort nochmal deine persönliche Note hinzu und schreib denen nochmal eine SMS am Tag vor der Wahl, dass sie noch wählen gehen sollen.
Dass Trump und Harris auf TikTok gerade so präsent sind, aber auch die Plattform so erfolgreich für den Wahlkampf nutzen, wirkt tatsächlich etwas ironisch. Denn immerhin sind Social-Media-Seiten, gerade wenn sie eben nicht aus dem eigenen Land kommen, in den USA ja ein ziemlich umstrittenes Thema.
Und das gilt besonders für TikTok. Donald Trump wollte TikTok ja sogar verbieten. Nach ihm stellt die App, deren Hauptsitz in China ist, eine mögliche Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Sie sammelt Millionen sensibler Daten von NutzerInnen und sollten die in die Hände der chinesischen Regierung gelangen, könnte so die Sicherheit in den USA gefährdet sein, meint er. 2020 hat Trump dann gefordert, dass das Unternehmen verkauft werden oder seinen Betrieb in den USA einstellen solle.
Doch tatsächlich, weder das Verbot noch die Aufforderungen traten damals in Kraft. Trump ist aber auch nicht der Einzige, der erst massive Bedenken äußerte. Gleich tun es ihm auch die Demokraten. 2024 unterzeichnete Biden ein Gesetz, das TikTok zwingen soll, sich innerhalb eines Jahres von ByteDance, dem Mutterkonzern, zu trennen. Ansonsten wolle man die Plattform aus den USA verbannen. Auch hier der Grund, die nationale Sicherheit und vor allem auch die Privatsphäre. TikTok wehrt sich gegen diese Regelung und ging vor Gericht, um das Gesetz als verfassungswidrig anzufechten. Nach ihnen würde es die Rechte des Unternehmens verletzen. Eine endgültige Entscheidung ist bis zum 6. Dezember zu erwarten. Sollte TikTok verlieren, könnte das Verbot am 19. Januar 2025 in Kraft treten. Einen Tag vor der Amtseinführung des nächsten Präsidenten oder Präsidentin.
Aber nicht nur das. In den USA ist TikTok inzwischen in mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten auf Smartphones aus dem Regierungsumfeld verboten. Denn fast 4 Millionen MitarbeiterInnen der Bundesregierung hat Bidens Administration die Nutzung von TikTok auf ihrem Diensthandy untersagt. Ausnahmen werden nur zum Zwecke der Strafverfolgung, der nationalen Sicherheit und der Sicherheitsforschung erteilt.
Und Kamala Harris? Wie hat sich Harris zum TikTok-Ban positioniert? Naja, die jetzige Vizepräsidentin hat sich seit der Verabschiedung des TikTok-Verbots nicht so klar geäußert wie ihre Politikkolleginnen. In einem Interview im März mit dem ABC hat sie aber betont, dass die Regierung kein generelles Verbot von TikTok anstrebe. Und sie räumte die Bedeutung der App für viele NutzerInnen ein, da sie eben eine wichtige Plattform für den Austausch von Informationen und eine Einkommensquelle für viele darstellt.
Auf der anderen Seite äußerte sie dieselben Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aufgrund des chinesischen Mutterunternehmens ByteDance. Harris betonte, dass es darum gehe, sich mit den Sicherheitsfragen auseinanderzusetzen und nicht primär darum, die App zu verbieten. Denn das, sind wir mal ehrlich, würde dazu führen, dass der gesamte Wahlkampf in den USA national und auch international weniger Aufmerksamkeit bekommen würde. Trotz all der Bedenken, mittlerweile sind Biden, Harris und auch Trump auf TikTok.
Dass Wahlkämpfe immer mehr digitale Plattformen oder Tools nutzen, hat aber natürlich auch Risiken, beziehungsweise es ist einfach insgesamt herausfordernder. Von der Diskussion über die nationale Sicherheit mal abgesehen. Das fängt schon mit den Rahmenbedingungen an, die die jeweiligen sozialen Plattformen vorgeben und ihre Funktionsweise.
Sie verwenden beispielsweise Empfehlungsalgorithmen, die darüber entscheiden, welche Informationen die NutzerInnen zu sehen bekommen. Das kann beispielsweise dazu führen, dass jemand, der bestimmte Inhalte anguckt, weitere ähnliche Inhalte angeboten bekommt. Klar, man will die Leute ja möglichst lange auf der Seite behalten. Durch dieses Filtern entsteht aber sozusagen eine Blase, eine Filterblase. NutzerInnen werden immer nur selbst bestätigt in ihrer Meinung oder in ihren Ansichten. Andere Perspektiven auf ein Thema werden nicht mehr angezeigt. Unter Umständen folgen dann auch immer extremere Inhalte zu einem Thema, um die Aufmerksamkeit der NutzerInnen zu fesseln. Viele soziale Plattformen schaffen es auch schwer oder gar nicht, falsche oder irreführende Inhalte zu moderieren oder zu löschen. Manche machen das auch gar nicht. Womöglich ein Grund? Diese Beiträge generieren hohe Interaktionen, also NutzerInnen liken, kommentieren, teilen die besonders. Das Problem liegt darin, dass solche Inhalte oft viraler gehen als seriöse Informationen, weil sie provokanter und spannender wirken. Aber wie so oft wird die Wahrnehmung die Realität.
Das haben wir beispielsweise im US-Wahlkampf 2016 gesehen. Als Fake News über die Kandidaten, insbesondere über Hillary Clinton, massiv verbreitet wurden. Diese falschen Geschichten wurden oft von den Algorithmen verstärkt, weil sie eben viele Klicks, Likes und Shares erzeugten.
Ihr könnt euch da vielleicht an die Pizzagate-Verschwörung erinnern, die auf sozialen Medien viral ging. Da wurde behauptet, Hillary Clinton sei Teil eines Kinderhandelsrings, der von einer Pizzeria in Washington D.C. aus operiere. Obwohl diese Behauptung völlig unbegründet war, wurde sie durch Algorithmen verstärkt und erreichte am Ende Millionen von NutzerInnen.
Samako, die Telefon-Wahlkampfhelferin, ist mit dem Problem tatsächlich auch bei ihrer Arbeit für Harris konfrontiert.
I think social media has a huge influence on these elections. Unfortunately, there's a lot of misinformation on social media. That's where the majority of the misinformation is coming from. Like people will see a meme and think like, it's back and that's concerning.
Dazu kommt auch ganz grundsätzlich mal, dass manche Webseiten wie beispielsweise Instagram mittlerweile gar nicht mehr politische Inhalte anzeigen, wenn NutzerInnen es nicht selbst eingestellt haben.
Und dann gibt es auch noch Microtargeting. Das ist eine Marketingstrategie, durch die es möglich ist, personalisierte Botschaften an spezielle, oft wirklich sehr kleine Zielgruppen auszuspielen. Dafür gibt es Firmen, die darauf spezialisiert sind, Spuren und Informationen zu sammeln und auszuwerten, die jeder und jede im Internet hinterlässt. Kandidierende kaufen sich diese Daten oder Informationen dann oft ein.
Die Strategie ist aber nicht völlig unumstritten. 2018 gab es beispielsweise auch einen großen Skandal um eine Datenanalysefirma, und zwar Cambridge Analytica. Persönliche Daten von Millionen Facebook-NutzerInnen, 87 Millionen etwa, wurden bei der Wahl 2016 ohne deren Zustimmung gesammelt und analysiert, um gezielte politische Werbung zu schalten. Diese Informationen sollen unerlaubt für den Wahlkampf des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgewertet und genutzt worden sein. So seien Wähler immer genau mit den Forderungen und Versprechen Trumps bespielt worden, die bei ihnen die größte Wirkung erzielen würden.
Auch bei Obama kam dieses Microtargeting bereits zum Einsatz. Van der Laar vermutet, dass das auch heute noch passiert, auch wenn darüber mittlerweile nur noch wenig gesprochen wird.
Die knappste Ressource in jedem Wahlkampf ist immer Zeit und Geld. Und je granularer ich segmentieren kann, desto weniger Geld verschwende ich, weil ich einfach die falschen Leute erreiche. Insofern, so die Idee, mit der Gießkanne rauszugehen, ist natürlich nicht das Richtige. Du willst den Laser haben und damit genau den richtigen Wähler, die richtige Wählerin treffen und Daten helfen. Du musst dir vorstellen, so im Wahlkampf, ne, jede Kampagne hat quasi jeden Datensatz über jeden Wähler eingekauft, den sie irgendwie auch nur bekommen kann. Wir hatten damals schon 20.000 Datenpunkte je Wähler und haben daraus regressiert, ne? Wer ist denn wirklich interessant für uns und wer ist nicht? Es gab eine Score auf einer Skala zwischen 0 und 100. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unseren Kandidaten unterstützt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ob du überhaupt wählen gehst? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du spendest? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bereit bist, freiwillig mitzuarbeiten? Und so weiter und so weiter. Und dann geht es eben darum, zu überlegen, auf welchem Medium erreiche ich dich? Auf welchem Kanal erreiche ich dich? Zur besten Uhrzeit, mit dem richtigen Absender, mit der richtigen Tonalität der Botschaft. Und wenn man das einmal rausgefunden hat, wie gesagt, dann wird der ganze Wahlkampf effizienter. Und wie ich gesagt habe, darum geht es, in der knappen Zeit das Maximale rauszuholen.
Ziemlich genau das Ganze.
Jetzt kommt natürlich jeder europäische Datenschützer und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen. Ne? Aber das ist halt die Realität des amerikanischen Wahlkampfs.
Und ja, über politisches Microtargeting gehen die Expertinnenmeinungen stark auseinander. Manche meinen, dass dadurch schon gezielte Manipulation stattfinde und Wahlen gewonnen werden. Andere tun das Thema als maßlos überschätzt ab. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen und hängt stark vom Kontext ab. Jungherr meint dazu?
Datenschutzrechtlich muss man das natürlich diskutieren, welche Rolle von Daten im Wahlkampf wir uns wünschen. Wir müssen auch diskutieren, welche Daten Parteien halten dürfen, welche sie sammeln dürfen, wie sie verwenden dürfen. Und da ist es natürlich halt wichtig, dass das im Einklang mit dem örtlichen Datenschutzrecht als solchem passiert.
Und in den USA ist das tatsächlich ein Stück weit freier oder ein Stück weit offener, als es jetzt in Deutschland oder in der EU der Fall wäre.
Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir halt auch eben uns keine übersteigerten oder fiktiven Ängste gegenüber dem Microtargeting und was das dann tatsächlich kann machen. Und da ist Cambridge Analytica ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn meines Wissens ist halt hier eben der tatsächliche Schaden oder der tatsächliche Missbrauch letztlich nicht aufgetreten, sondern liegt halt eben darin, dass die Firma eben falsch darüber kommuniziert hat, was sie tatsächlich getan hat oder auch tatsächlich ihren Beitrag, den sie in der Kampagne geleistet hat. Und da müssen wir kritisch schauen, was ist denn da tatsächlich passiert? Und da deutet eben alles darauf hin, dass wir es hier eben mit so einem Hollywood-Threat zu tun haben. Also sie haben es mit einer Bedrohung zu tun, die super intuitiv klingt, die auch in unsere Voreinstellungen halt passen. Wahlen sind irgendwie ein bisschen shady, der Brexit und Donald Trump, das kann ja gar nicht normal zustande gekommen sein. Welche vernünftigen Leute wählen denn das? Die wurden alle auf Facebook manipuliert über ihre Daten. Großartig. Dann wissen wir ja, woran es gelegen hat. Und das ist halt eben saugefährlich, weil wir damit eben auf der einen Seite die Nutzung dieser Werkzeuge für legitime und halt auch eben für normativ gewünschte Zwecke eben ausschalten, dass wir dann halt eben sagen, hey, das machen nur die Black Hats, das machen nur die Manipulatoren, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und gleichzeitig machen wir es uns auch sehr bequem, dass wir halt eben sagen, es war Manipulation, die diese Wähler oder diese Wahlentscheidung herbeigebracht haben. Und es war halt eben nicht die Entscheidung von Bürgerinnen und Bürgern.
Beim digitalen Wahlkampf, meint Experte Jungherr, gehe es einfach stark um den konkreten Umgang.
Veränderung von Social Media Richtung Bildmaterialien und diesen Verbreitungen stellt auf alle Fälle eine große Herausforderung für Medienproduzenten und für Parteien dar, in diesen Inhalten, also diese Inhalte zu produzieren, hier Sichtbarkeit zu erreichen und vor allem halt auch ihre Inhalte adäquat aufzuarbeiten. Wir sehen auch, dass Kräfte an den Rändern oder radikalere Kräfte da mit einem höheren Innovationspotenzial oder mit einer höheren Experimentierfreudigkeit reingehen, dass die deshalb in diesen Kanälen auch eben sichtbarer sind, dass wir dann tatsächlich diese Situation bekommen, dass wir halt plötzlich nur noch das Plakat von einer Partei sehen. Das ist natürlich halt ein Problem. Liegt das jetzt an Instagram oder TikTok? Würde ich so nicht sagen. Es liegt halt damit zusammen, wie die Konstellation im System halt ist, wer hier experimentiert und wer hier präsent ist und Sichtbarkeit entwickelt. Ich glaube, im Wesentlichen kommt es halt darauf an, dass wir als Gesellschaft und dass wir als Medien und Parteien und auch als Wissenschaft, dass wir halt einfach uns mit dem Fakt des Lebens auseinandersetzen müssen, dass das halt einfach unsere Kommunikationsumgebung ist. Das ist das, womit wir arbeiten müssen. Und letztlich ist es dann halt eben auch unsere Aufgabe zu sagen, wie wir es nutzen, um die Demokratie zu stärken. Also wie wir da eben auch unserer Aufgabe nachkommen, wie wir da Präsenz entwickeln, wie wir experimentieren, wie wir da erfolgreich werden.
Der Zugzwang liegt laut Jungherr also bei der Politik, aber auch bei uns, der Gesellschaft, die sozialen Medien und den digitalen Wahlkampf als Chance zu nutzen.
Auch wenn sich die Plattformen und die Dimensionen des US-Wahlkampfs über die letzten Jahrzehnte so stark verändert haben und Kamala HQ auf Twitter und TikTok wie eine neue Ära der US-Politik wirkt, die Aufgabe von Wahlkampf ist letztlich immer dieselbe.
Wahlkampf ist Wahlkampf und das Ziel vom Wahlkampf ist halt immer noch dasselbe, was es vor 100 Jahren war. Es geht halt darum, dass sie am Wahltag zum Beginn der Briefwahl eben ihre Unterstützerinnen und Unterstützer mobilisieren, dass sie dann für sie tatsächlich die Stimme auch abgeben.
Wahlkampf findet einfach auf unterschiedlichen Kanälen, mit unterschiedlichen Zielen und mit unterschiedlichen Zielgruppen statt. Egal ob von Tür zu Tür, Rally zu Rally oder User to User. Der Effekt und das Ziel von Wahlkampf verändern sich nicht.
Fassen wir noch einmal zusammen. Für den US-Wahlkampf braucht es Unmengen an Ressourcen, freiwilligen HelferInnen, Zeit und vor allem Geld. Die Parteien müssen es schaffen, ihr Programm über tausende Kilometer in 50 US-Staaten an über 200 Millionen Wahlberechtigte zu vermitteln. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den sozialen Medien fällt es den Kampagnen einfacher denn je, bestimmte Wählergruppen gezielt zu erreichen. Und mit Edits und Memes auf TikTok und Co. können jetzt sogar private UserInnen die Stimmung einer nationalen Wahl beeinflussen.
Doch der traditionelle Wahlkampf an der Tür, auf Plakaten oder über das Telefon ist noch längst nicht verdrängt. Damit eine Kandidatin in der breiten Bevölkerung genügend Unterstützung für eine Präsidentschaft sammelt, braucht es viele Methoden auf diversen Plattformen.
Ein Social-Media-Hype ist immer nur so groß, wie er gemacht wird. Und eine Begeisterung von Millionen für eine gemeinsame Sache zu erzeugen, das erfordert immer noch mehr als ein paar Klicks oder virale Momente. Oder wie man im Englischen sagt, it takes a village.
Damit sind wir hier auch schon am Ende dieser Folge von Ballot Box Breakdown, unserer Podcast-Reihe zur US-Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Dann geht es hier nämlich weiter mit den Voting Rights, also dem Wahlrecht. Wie demokratisch ist die älteste Demokratie der Welt? Dazu schauen wir uns genauer an, wer überhaupt wählen darf und vor welchen Hürden und Herausforderungen viele WählerInnen stehen.
Und auch, wie Gesetze und spezielle Praktiken die Wahl beeinflussen oder sogar manipulieren können.
Die Folge könnt ihr dann wieder hier hören oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast.
Bis dahin folgt unserem Instagram-Kanal m94.5.balletboxbreakdown für mehr Infos zur US-Wahl und schaut auch auf unserer Website vorbei von m94.5. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Julius von der Laar, der uns mit in den US-Wahlkampf und die Dynamik der Wahlkampfteams genommen hat. Und auch an Stephanie Simarco, die uns mit in ihre Arbeit als Telefonwahlkampfhelferin genommen hat. Außerdem ein großes Dankeschön an Professor Dr. Andreas Jungherr, der für uns den aktuellen Wahlkampf auf den sozialen Medien eingeordnet hat und uns geholfen hat, die daraus resultierenden Möglichkeiten besser zu verstehen.
Die Redaktion für diese Folge haben Mona Wölpert, Maximiliane Hoferer und ich, Maxim Nägele, übernommen. Bei der Recherche unterstützt hat uns noch Maximilian Sacher. Für die Postproduktion sind ebenfalls wir beide hier und Maximiliane Hoferer zuständig gewesen. Maximiliane leitet auch dieses Podcast-Projekt und steckt hier viel Arbeit rein. Dafür ein ganz großes Dankeschön.
Ballotbox Breakdown. Die M94.5 Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024.